Wie kann eine Wirtschaft der Zukunft aussehen? Was macht die Next Economy aus? Und wer kann uns auf dem Weg dorthin inspirieren? Herzlich willkommen beim Next Economy Talk. In diesem Podcast erkunden wir mit euch die Wirtschaft der Zukunft. Heute gibt es die dritte Podcast-Folge unserer Reihe zum Thema Kooperation 2.0. Was bedeutet Kooperation? Was macht sie besonders? Wie kann eine gelungene Kooperation zwischen Unternehmen in einer Konkurrenzwirtschaft aussehen? Hier sprechen wir mit Unternehmerinnen, namenhafter Pioniere aus dem Nachhaltigkeitsbereich und fragen sie, was Kooperation für sie bedeutet und wie sie diese leben. Ich bin Sarah Mewes. Ich bin Mitgründerin des NELA Next Economy Labs, eines Think- und Do-Tanks zur Wirtschaft der Zukunft. Die Podcast-Reihe ist Teil eines Projektes zur Kooperation zwischen Nachhaltigkeitsunternehmen, das wir dort gerade durchführen. Wir sind der Überzeugung, dass eine Wirtschaft der Zukunft auch auf kultureller Ebene eine Revolution braucht. Wir müssen lernen, miteinander zu kooperieren, statt immer nur zu konkurrieren. Die gewaltigen Transformationen, vor denen unsere Gesellschaft und vor allem auch unsere Wirtschaft steht, können wir nur gemeinsam bewältigen. Dafür suchen wir hier inspirierende Beispiele. Heute haben wir Marlon Rommel zu Besuch. Marlon ist Mitgründer von Taikai Coffee, einem super spannenden nachhaltigen Startup mit Sitz in Hamburg. Taikai übersetzt das Prinzip der solidarischen Landwirtschaft auf ein anderes Geschäftsfeld, Kaffee. Wie ihr das genau macht und was das mit Kooperation zu tun hat, da musst du nachher noch mehr zu erzählen, lieber Marlon. Erstmal herzlich willkommen hier im Podcast.
Vielen Dank, danke für die Einladung.
Kannst du dich noch mal kurz vorstellen und vielleicht was erzählen, was Leute noch nicht über dich wissen und was ja einen vielleicht auch ein bisschen überrascht?
Ja, sehr gerne. Ja, ich bin Marlon Rommel. Wie du schon gesagt hast, habe ich vor einigen Jahren Taikai Coffee mitgegründet. Damals habe ich noch in Lüneburg an der Leuphana Universität Umweltwissenschaften studiert im Bachelor und im Nebenfach Betriebswirtschaftslehre. Und schon während des Studiums trieb mich die Frage um, okay, wie können wir Wirtschaften neu denken? Wie können wir das Wirtschaften wirklich so gestalten, dass das Mensch und Natur dort im Einklang sind wieder? Und habe mir damals schon immer eigentlich Projekte gesucht, an denen ich lernen konnte. Und so Projekte gesucht, wo ich das im Hörsaal gehörte, möglichst auf die Praxis projizieren konnte, um es wirklich zu verinnerlichen oder um mir da eben neue Lektionen abzuholen in der Praxis. Und bin so glücklicherweise auf Taikai Coffee gestoßen, beziehungsweise auf Hermann Pohlmann, der diese Idee schon zu diesem Zeitpunkt ungefähr ein Jahr verfolgte und entwickelte. Und ja, dort bin ich dazu gestoßen und habe angefangen zu helfen, Strukturen mit aufzubauen und eben diesen internationalen solidarischen Landwirtschaftsgedanken mitzuentwickeln, und habe das dann sehr in mein Studium eingewoben auch. Und mittlerweile ist das Studium schon eine ganze Weile vorbei und Taikai Coffee besteht immer noch und entwickelt sich weiter. Und ja, es ist nach wie vor ein spannendes Lern-, aber auch Praxisprojekt, was ja viele Potenziale für alle Beteiligten beinhaltet, aber auch für ein nachhaltiges Wirtschaften.
Super spannend. Danke dir für die Einführung. Bevor wir jetzt auch noch mal näher auf Taikai eingehen, ich habe mich gefragt, als du erzählt hast, dass du irgendwie in der Uni schon immer versucht hast, Praxis und Theorie zu verbinden und wirklich so eine Umsetzung nachhaltigen Wirtschaften zu finden. War da für dich von Anfang an klar, dass es in diese Richtung Kaffee-Direkthandel gehen würde? Wie ist das entstanden?
Ja, sehr gute Frage. Und das leuchtet vielleicht auch nochmal so ein bisschen, so ein Punkt, der vielleicht überraschen würde. Danach hattest du vorhin ja auch gefragt. Und tatsächlich hat es mich in diese Kaffee-Richtung rein zufällig verschlagen. Also wie gesagt, ich habe von dieser Idee des Wirtschaftens gehört, okay, internationales, solidarische Landwirtschaften, ein Wirtschaften, was wirklich für Nähe sorgt, auch in internationalen Kontexten. Das war das, was mich begeistert hat. Aber zu diesem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal mit dieser Idee, mit Taikai Coffee als Idee und mit Kaffee, Wertschöpfungsketten in Berührung gekommen bin, war ich eigentlich so gut wie komplett weg von Kaffee. Ich habe eigentlich nur noch Tee getrunken. Kaffee war so gar nicht auf meiner Tagesordnung, sei es von meiner Ernährungsweise oder meinem Denken. Und ja, es ging für mich wirklich erstmal nur darum, ich möchte internationale Wertschöpfungsketten verstehen und verbessern. Und Kaffee war zunächst nur Mittel zum Zweck. Ist auch immer noch in gewisser Weise für mich Mittel zum Zweck. Ich möchte anhand von Kaffee zeigen, dass das möglich ist und das dann auf möglichst viele Produkte, vielleicht sogar Dienstleistungen ausweiten. Aber natürlich ist Kaffee mittlerweile dann so ein bisschen so die Arbeitskrankheit natürlich dann irgendwie gekommen. Ich bin viel mit Kaffee in Berührung gekommen und dadurch trinkt man auch wieder mehr Kaffee. Aber tatsächlich war das am Anfang überhaupt nicht mein Bild oder mein Ziel, in diese Richtung Kaffee zu gehen.
Und wieso habt ihr Kaffee gewählt? Wieso nicht Tee?
Kaffee ist eins der meist gehandelten Güter, also auch mehr als Tee, mehr als Schokolade. Kaffee ist, genau, in aller Munde. Kaffee ist Kulturlebensmittel, kann man eigentlich sagen. Also ist für viele aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Man trifft sich mit Freundinnen und Freunden auf einen Kaffee. Man startet seinen Tag oder viele Leute starten ihren Tag mit einem Kaffee oder es ist ein Ritual. Also es ist wirklich was ein Produkt, was ja mehr ist als nur irgendein Produkt. Also da ist ein gewisses Bewusstsein drin, wenn man Kaffee trinkt. Zumindest idealerweise. Da ist die Idee von Taikei Coffee, okay, setzen wir da an, wo sowieso viel Verbesserungspotenzial ist, weil Kaffee wird in vielen Fällen leider nicht vernünftig angebaut für die Ökologie oder auch im sozialen Kontext. Können wir vielleicht später nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Und da dachten wir, okay, da ist viel Potenzial des Verbesserns und es gibt einen Bezug zu diesem Produkt Kaffee. Also wenn man darüber redet, Bezüge wieder zu schaffen zu Produkten, die wir konsumieren, dann ist Kaffee eines, wo das in meinen Augen erstmal ganz gut möglich ist, um ein solches Wirtschaften zu entwickeln.
Ja, klingt einleuchtend. Genau, dann wollen wir gleich mal zu unserem Kernthema für den heutigen Podcast kommen, zur Kooperation. Kannst du den Satz vervollständigen? Gelungene Kooperation bedeutet für mich.
Ich denke, um den Satz ganz kurz zu vervollständigen, gelungene Kooperation bedeutet für mich gelungene Kommunikation. Da kann man eigentlich schon einen Punkt setzen, erstmal. Also der Grundpfeiler für jede gute Kooperation ist, dass wir vernünftig miteinander sprechen, dass wir transparent sind, dass wir offen sind, dass wir gut kommunizieren können, dass wir es dadurch schaffen, gemeinsame Ziele zu setzen, dass wir es dadurch schaffen, gemeinsame Aktionen abzuleiten. All das bedarf erstmal gelungener Kommunikation. Und ich denke, das ist wirklich der Ausgangspunkt für alles.
Und kannst du darauf nochmal näher eingehen? Was braucht es, damit Kommunikation gelingt? Also welche Form der Kommunikation ist für dich eine kooperative Kommunikation?
Ja, sehr gerne. Also gelungene Kommunikation geht davon aus, dass wir offen aufeinander zugehen und einander zugewandt sind, den Zielen und Interessen der anderen Personen. Also dass wir wohlwollend in dieses Gespräch reingehen und eben nicht mit einem Konkurrenzgedanken, sondern mit dem Gedanken, okay, ich höre das, was die andere Person sagt und ich möchte dazu beitragen, die Wünsche und die Bedürfnisse dort zu stärken, also dass das möglich ist. Das ist das, was in einer Kooperation in meinen Augen passieren muss. Also zu hören, was soll da geschehen, was soll möglich gemacht werden und wie können wir einander helfen, das zu tun. Also dass wir eben nicht gucken, wie können wir einander ausstechen, wie können wir einander übertrumpfen, sondern wie können wir durch unser Wirken Synergien schaffen, wie können wir uns gegenseitig helfen, unsere vielleicht unterschiedlichen, vielleicht sogar gemeinsamen Ziele zu verwirklichen.
Ja, also eigentlich ein gegenseitiges Zuhören als Voraussetzung und dann zu sehen, wo der andere eigentlich steht und was er braucht, um weiterzukommen. Und ich hatte das jetzt in vorherigen Gesprächen auch, waren so zwei Punkte irgendwie noch wichtig. Einmal diese Frage nach, wozu kooperieren wir? Also zu einem geteilten höheren Zweck. Da war so dieses Bild von Win-Win-Win-Kooperation als auch eine neue Form der Kooperation, die halt nicht nur immer zum gegenseitigen Vorteil ist, sondern eigentlich zu einem höheren Zweck. Würdest du sagen, es ist auch Teil davon, dass es eigentlich zu einem höheren Zweck sein sollte?
Ja, ich denke, dem Bild könnte ich mich sehr gut anschließen. Also Kooperation ist ja auch ein Begriff, der gerade auch sehr viel in Kreisen von Nachhaltigkeitsakteurinnen und Akteuren fällt und quasi sehr in diesen Pionierkreisen auch unterwegs ist dieser Begriff. Und da geht es ja sehr viel auch um diesen höheren Zweck. Also wie schaffen wir es, dieses Ziel zu erreichen, einer wirklich zukunftsfähigen Wirtschaft oder eines zukunftsfähigen Agieren der Menschheit. Genau, da, ich denke, Kooperation wird häufig eben auch als Mittel zum Zweck oder als Maßnahme angesehen, als Struktur angesehen, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Also genau, es geht darum, wie können wir als Organisation profitieren, wie kann aber auch quasi dieser Profit weitergedacht werden für das größere Ganze. Also ich denke, da könnte ich mich auf jeden Fall anschließen, dass Kooperation dafür immer mitgedacht wird.
Ja, super spannend. So diese verschiedenen Aspekte, die immer beleuchtet werden. Aber Kommunikation und auch dieses höhere Ziel ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ja, dann wollen wir auch gleich mal näher auf Talkei eingehen. Vielleicht magst du noch mal für die Hörerinnen und Hörer erklären, was ihr genau macht und was euch besonders macht. Also was bedeutet dieses Prinzip solidarische Landwirtschaft? Und wenn du es schaffst, kann man vielleicht gleich noch einen Bogen dazu, was hat das mit Kooperation zu tun?
Genau, bei Talkei Coffee ist das Credo, das Ziel und die solidarische Landwirtschaft schon im Namen mit inbegriffen eigentlich. Talkei kommt aus dem Japanischen und steht für Zusammenarbeit, für Kooperation, könnte man sagen, im weiteren Sinne. Aber Talkei bedeutet auch solidarische Landwirtschaft. Und das ist das, in die Richtung, in die wir gehen wollen. Wir möchten Nähe schaffen, wir möchten Transparenz schaffen, wir möchten Kommunikation schaffen über Kontinente hinweg in einer Kaffeewertschöpfungskette und haben deswegen begonnen, in Europa eine Gemeinschaft aufzubauen, die bereit ist, ihren Kaffeekonsum vorzufinanzieren. Also bei uns wird man Mitglied und finanziert seinen Kaffeebedarf für ein Jahr lang vor. Und was das macht, ist, es gibt der ganzen Wertschöpfungskette und den Leuten, die daran beteiligt sind, eine gewisse Sicherheit, eine Abnahmesicherheit. Und das bedeutet dann ganz konkret für uns, dass wir mit unseren Partnerinnen und Partnern in Mexiko, wo der Kaffee angebaut wird, in wirklich langfristige Beziehungen treten können. Also wir kaufen nicht jedes Jahr hier und dort Kaffee ein, sondern wir haben jedes Jahr die gleichen Landwirtinnen und Landwirte, mit denen wir zusammenarbeiten, mit denen wir ja rund um das Jahr kommunizieren, mal direkter, mal weniger direkt. Das ist in Mexiko nicht immer ganz leicht, aber es sind immer die gleichen Leute, mit denen wir zusammenarbeiten und auf deren Höfe wir mitgestalten können in gewisser Form natürlich. Also nur das, was diese Menschen selber möchten. Aber wir können unterstützen dabei, wie können wir die Landwirtschaft hier wirklich ein Stück weit ökologischer machen? Wie können wir dafür sorgen, dass weniger Wasser verbraucht wird? Wie können wir dafür sorgen, dass die Artenvielfalt im Anbaugebiet erhalten bleibt oder sogar erhöht wird, verbessert wird? Und zahlen dafür einen wirklich fairen Preis und erzeugen dabei ja sehr guten Kaffee, also überdurchschnittlich guten Kaffee, der dann mit dem Segelschiff von Mexiko nach Europa transportiert wird, bis in den Hamburger Hafen hinein, wo wir dann häufig ein Entlade-Event haben, wo wir Freiwillige einladen, um mit uns den Kaffee zu entladen. Der Kaffee wird dann hier geröstet und an die Mitglieder, die das Ganze möglich gemacht haben, verteilt. Einmal im Jahr fährt dieses Segelschiff. Genau, der Kaffee wird dann rund um das Jahr von dem Röster, mit dem wir zusammenarbeiten, das ist immer der gleiche Röster in Deutschland und die gleichen Röster in der Schweiz, wo wir auch eine Abwicklung haben, mit denen wir auch kooperieren. Und genau, der wird dann immer frisch geröstet und an die Mitglieder geschickt oder an assoziierte Cafés oder Unverpacktläden, die auch mit uns zusammenarbeiten. Das ist so die grobe Struktur von Talkei Coffee, wie es funktioniert. Und das Ziel ist, ja, gelingende Kooperation zwischen verbrauchenden und möglich machenden, erzeugenden Komponenten einer Wertschöpfungskette. Also wir wollen dafür sorgen, dass ja, dass es keine Zwischenstruktur braucht, die den Handel jetzt organisiert, sondern dass Verbrauchende wirklich mit den Erzeugenden zusammenarbeiten, möglichst direkt kommunizieren. Okay, was passiert im Anbaugebiet? So dass ich als Trinker von Kaffee verstehe, was steht denn dahinter? Also wie viel Wasser braucht es? Was sind denn gerade Probleme auf der Farm? Wer macht das Ganze überhaupt und wie geht es den Leuten? Was ist die Lebensrealität? Und andersrum, dass die Produzierenden des Kaffees auch ein Bild haben, wo geht der Kaffee hin? Die meisten Kaffeebäuerinnen und Bauern wissen das nicht. Also fast kein, also 99,9% der Erzeugenden von Kaffee wissen nicht, wo geht der Kaffee später hin. Die wenigsten wissen überhaupt, auf welchen Kontinent oder welches Land das überhaupt geht. Also damit geht's schon los. Und auch unsere Partnerinnen und Partner in Mexiko sagen, es ist ein schönes Gefühl für die zu wissen, wo der Kaffee hingeht. Genau, einer unserer Partner aus Lateinamerika sagt immer, ja, es ist für ihn quasi ein bisschen so, als wenn er Kaffee für Freunde anbaut. Und das ist so ein bisschen das Bild. Also, dass man wirklich eine Beziehung aufbaut, eine Nähe aufbaut, versteht, was dahinter steht und gemeinsam auf ein Ziel eines zukunftsfähigen, eines nachhaltigen Kaffeeanbaus hinarbeitet.
Ja. Wenn du das jetzt so erzählst, habe ich das Gefühl, ihr habt einen super Kontakt zu den Produzentinnen in Mexiko. Ich frage mich, wie schafft ihr das, wenn das wirklich der Anspruch ist, wie ich dich gerade verstanden habe, quasi so ein Kooperations- oder Verständnis, also Kommunikationsmoment zwischen wirklich Verbrauchern und Erzeugern zu schaffen. Weil in der solidarischen Landwirtschaft ist das einfach. Da gehe ich halt auf den Acker mit den Landwirtinnen zusammen. Das wird nicht so einfach. Also ich glaube nicht, dass die Verbraucher jetzt alle nach Mexiko fliegen und sich das mal angucken.
Absolut. Also es ist eine sehr gute Frage und ein sehr guter Punkt. Also auch, wenn ich habe das eben erstmal im Großen und Ganzen erzählt und das klingt dann auch erstmal so ein bisschen vereinfachend und generalisierend. Es ist auch erstmal so, dass wir auch nicht mit jedem einzelnen Landwirt oder jeder einzelnen Landwirtin direkt kommunizieren können, weil einige von diesen Leuten keinen Zugang zu Internet haben oder indigener Abstammung sind und eine eigene Sprache sprechen. Also das ist dann kein Spanisch, sondern noch eine indigene Sprache sprechen. Also da ist die Kommunikation dann sehr schwer. Und was wir deswegen machen, wir kommunizieren sehr viel mit unserem Team in Mexiko, mit David und Anna, die wiederum mit diesen Landwirtinnen und Landwirten direkt kommunizieren. Also auch da ist noch leider dieser Zwischenschritt drin. Also da geht die Herausforderung auch schon los, des wirklich direkten Kontakts. Und wir fangen langsam an, noch weitere Landwirte aus diesem Tal, mit dem wir insbesondere im Fokus zusammenarbeiten, noch mit weiteren Leuten zu sprechen. Chiel ist da zum Beispiel dabei. Das ist, er ist selber Landwirt, aber man könnte sagen, er ist so ein bisschen der Community Leader in dieser Region. Und wir haben jetzt beispielsweise angefangen, einen digitalen Roundtable, also einen digitalen runden Tisch einzurichten, um beide Seiten einzuladen an diesem Dialog. Teilgenommen haben beispielsweise David und Anna, aber auch Chiel von der mexikanischen Seite. Und auf der anderen Seite waren Verbrauchende aus Deutschland und der Schweiz eingeladen, miteinander zu sprechen. Und das war dann ein moderierter Dialog von uns mit vorbereiteten Fragen. Also das war dann kein offenes, freies Gespräch. Also gab es auch, aber genau, es war dann so ein bisschen schon vorbereitet, damit das sprachlich gut vonstatten geht. Also wir fangen an, quasi jetzt digitale Mittel zu nutzen, um erstmal ein Bild voneinander zu bekommen. Und genau, natürlich ist es, wie du sagst, man kann jetzt nicht einfach rüberfliegen und sich das angucken. Und das kann ja auch nicht das Ziel sein, dass unsere bis dato 700 Mitglieder jetzt alle rüberfliegen nach Mexiko. Dann haben wir auch nichts gewonnen in puncto Nachhaltigkeit. Also wir müssen, denke ich, schaffen, die neuen Technologien, die wir haben, jetzt zweckdienlich einzusetzen. Also die neuen Kommunikationsmöglichkeiten so einzusetzen, dass sie dafür sorgen, dass wir Nähe reinkriegen in diese Wertschöpfungsketten. Das ist das Bild, was wir haben. Also, dass wir internationale Foren jetzt einrichten, dass wir mehr von diesen runden Tischen einrichten im Internationalen und so dafür sorgen, dass die Leute im engen Austausch bleiben und ein Bild von der jeweils gegenüberliegenden Seite bekommen.
Ja, super spannend. Wie seid ihr genau auf dieses Tal gekommen oder wie habt ihr diese Produzentinnen gefunden?
Das ist eigentlich auch ein glücklicher Zufall gewesen. Also wir haben David und Anna kennengelernt, die zu der Zeit noch in einer Firma gearbeitet haben in Mexiko, die so den, kann man denke ich sagen, den nachhaltigsten Kaffee Mexikos produziert haben. Die haben beide einen Hintergrund Biologiestudiums, also die sind Biologen beziehungsweise Biologinnen vom Studium her und betrachten Wertschöpfungsketten beziehungsweise Anbausysteme sehr von der ökologischen Warte, beziehungsweise das ist ihr Anspruch, der Erhalt und die Regenerierung von Ökosystemen anhand des Mediums Kaffees. Also das ist so der innere Treiber. Sie haben aber sehr früh verstanden, dass das vor allem soziale Arbeit ist. Also man braucht nicht anfangen, mit Landwirten und Landwirtinnen darüber zu reden, wie kannst du jetzt deinen Anbau nachhaltiger gestalten im ökologischen Sinne, wenn die Grundsicherung nicht gewährleistet ist. Also da haben sie mittlerweile eine Dekade schon daran gearbeitet und haben eben ja Methoden entwickelt, wie man da wirklich ja diesen Aufbau im Sozialen und dann eben auch im Ökologischen schaffen kann, gemeinsam. Über diesen Kontakt zu David und Anna sind wir auf das Tal gekommen. Sie haben vorher schon mit den Leuten dort gearbeitet und haben gesagt, okay, wenn ihr das machen wollt, dann haben wir diese Leute in diesem Tal im Sinne. Das könnte sehr gut passen. Da könnten wir diese Kooperation starten. Und so ging das dann eigentlich los. Also wir sind nicht selber nach Mexiko gereist und haben das gescannt und gesagt, so, okay, das ist es. Hier gucken wir jetzt, dass wir den Kontakt aufbauen, sondern wir haben diesen Kontakt aufgebaut über glückliche Umstände. Und so sind wir da in dieses Tal Santiago Nuyo gekommen, im Bundesstaat Oaxaca. Und ja, das ist an sich auch, das beschreibt auch ganz gut, wie wir unsere Arbeit in Mexiko verstehen, dass wir eben nicht als weiße Europäerinnen sagen, wir gehen nach Mexiko und wir schauen uns jetzt an und wir analysieren alles selber und sagen, das sind die Maßnahmen, die wir ergreifen, sondern wir schauen darauf, was ist das, was die Leute vor Ort für sinnvoll erachten und unterstützen sie da drin. Also es kam, glaube ich, noch nicht einmal vor, dass wir gesagt haben, David und Anna, die Maßnahme, die ihr da vorschlagt, das macht keinen Sinn, macht mal lieber so und so. Kommt nicht vor, weil wir uns da nicht rausnehmen, das besser beurteilen zu können als die Leute vor Ort und das auch vor neokolonialen Hintergründen schwierig finden würden, jetzt irgendwie von hier aus Entscheidungen zu treffen. Natürlich hinterfragt man Dinge und um Dinge zu verstehen, aber meistens ist das schon das weitaus Sinnvollste und wir müssen dann eben gucken, wie können wir das hier möglich machen auf dieser Seite.
Und wenn jetzt man sich dieses Gesamtkonstrukt Taikai anschaut, was ja schon relativ komplex ist, auf welchen Ebenen würdest du sagen, funktioniert jetzt innerhalb des Unternehmens die Kooperation gut und wo gibt es Verbesserungspotenziale?
Genau, ich denke, es war auf jeden Fall ein immenser Lernprozess über die letzten 4 Jahre schon, was das Thema Kommunikation anging. Und wir hatten das nicht immer leicht, da von Anfang an gute Kontakte Richtung Mexiko zu pflegen. Also, dass da wirklich eine Kontinuität drin war und dass man oft genug gesprochen hat und dass man da immer für die gleichen Bilder gesorgt hat, das war anfangs nicht immer ganz so leicht. Oder dass man beispielsweise die Abwicklung, also in der Schweiz haben wir einen Verein mit einem anderen Team und dass da die Stränge immer gut zusammenlaufen. Also wir hatten anfangs so Kernteams und es lief nicht immer optimal zwischen diesen Teams, da die Kontinuität und die Absprachen einfach on point zu treffen und beizubehalten. Und da haben wir mittlerweile sehr viel gelernt und deswegen ist für mich auch Kommunikation, glaube ich, so ein Kernthema, wie ich ja schon eingehend relativ klar gesagt habe. Also dass ich wirklich da den Haupthebel sehe für Kooperation, dass das das Wichtigste ist. Und das haben wir mittlerweile, glaube ich, ganz gut gelernt, dass wir einfach dafür sorgen müssen, dass wir regelmäßig im Austausch bleiben, dass wir auf jeden Fall immer einfach ein Gefühl füreinander haben müssen. Und das läuft ganz gut. Und ja, ich glaube, mittlerweile, wo Kooperation einfach gut funktioniert bei uns, ist, dass wir mittlerweile schon einfach eine Intuition auch dafür einander entwickelt haben, so okay, was braucht die Gegenseite jetzt gerade, was können wir da machen und was heißt Gegenseite, das ist halt keine Gegenseite, genau, das ist eher ein Miteinander, aber genau, was braucht das andere Team, was braucht die andere Struktur gerade und wie können wir das möglich machen, genau, vielleicht soweit im Generellen.
Was habt ihr da für Formate für eingeführt, wo ihr das Gefühl habt, ihr bleibt immer aneinander dran, habt ihr da bestimmte Rituale?
Nee, wir haben jetzt kein bestimmtes Ritual. Wir haben regelmäßige Treffen, die eine gewisse Struktur haben natürlich. Für uns ist einfach wichtig, dass wir eingehend in einem Treffen erstmal einen offenen Raum haben, also eine Check-in-Runde, wie es bei vielen Organisationen, glaube ich, mittlerweile der Fall ist, wo man sich erstmal zunächst als Individuum, als private Person auch erstmal trifft, also dass man erstmal irgendwie teilt, wo ist man gerade, was beschäftigt einen gerade, also wo man als Mensch gerade ist und nicht nur als Funktionär in der Organisation. Das ist wirklich, glaube ich, ein wichtiger Punkt, was dafür sorgt, dass, glaube ich, genau keiner von uns die jeweils andere Person nur als PR-Person XY oder Pharma XY betrachtet, sondern da steht erstmal die Person im Vordergrund mit dem Vornamen. Dann steht da eine Lotti oder ein David oder ein Silvan. Und genau, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt für uns eben auch, dass ja immer klar ist, man arbeitet da erstmal in erster Linie mit einer Person und nicht mit einer Rolle.
In welchen Bereichen würdest du jetzt sagen, habt ihr noch Verbesserungspotenzial, was Kooperation betrifft? Und hast du da Ideen, was es da bräuchte oder was euch da noch fehlt vielleicht?
In meinen Augen ist jetzt gerade noch eben die große Hürde, die Gemeinschaften noch auf die nächste Ebene zu heben, also die Konsumierenden auf europäischer Seite quasi noch einen Schritt höher zu stellen in dem Maße, dass sie mitreden können, dass sie mit Verantwortung tragen können, dass sie mitentscheiden können. Also die Kooperation auf der Seite, dass wir mehr ermöglichen, dass da Partizipationsmöglichkeiten geschaffen werden. Das ist in meinen Augen das, was jetzt gerade wirklich dringend ansteht, dass wir als Kernteam Taike Coffee uns sukzessive abschaffen. Also wir sind jetzt quasi ein Team von wenigen Menschen, was ein Nadelöhr der Informations- und Entscheidungswege darstellt, und das sollte abgeschafft werden. Und dazu müssen wir jetzt eben dafür sorgen, dass die mexikanische Seite und sowie die Gemeinschaftsseite der Konsumierenden in Europa zusammenrücken kann. Und das sehen wir jetzt gerade eben darin, dass wir eine Genossenschaft gründen. Also zum Jahreswechsel möchten wir eine Genossenschaft sein. Und wenn damit alles gut geht, stellen wir uns das so vor, dass genau die Gemeinschaft der Konsumierenden dort optional, also man muss es nicht, aber man kann dann Teil dieser Genossenschaft werden, Anteile zeichnen und da dann mitreden, mitentscheiden, diese demokratische Struktur mittragen. Und genau, es wird jetzt zunächst eine Genossenschaft auf europäischer Seite sein, aber es ist auch denkbar, dass die mexikanischen Strukturen Teil dieser Genossenschaft werden. Also das wird dann die Kernzelle von Taike Coffee, in der wir miteinander reden, also dass wir das auch im Rechtlichen verankern, diese Demokratie, und dass es nicht nur ein Wertekonstrukt ist oder ein Ideenkonstrukt, sondern dass es gewisse Strukturen einfach verbrieft sind und auf dem Boden sind, auch auf dem rechtlichen Boden sind. Das sind jetzt gerade die kurz- bis mittelfristigen Schritte, auch die geschehen, dass wir erstmal diese Genossenschaft gründen und dann darüber hinaus eben dafür sorgen, okay, was können wir jetzt für Formate schaffen weiterhin? Also wie ich eben schon sagte, wie können wir jetzt digitale Mittel optimal nutzen, um Kommunikation gelingen zu lassen über größere Distanzen? Das ist dann der Schritt, der uns in unserer weiteren Entwicklung immer weiter begleiten wird. Und ich denke, das ist auch was nicht aufhört. Also ich glaube, es gibt keinen Zielzustand, wo wir sagen, okay, wir haben es jetzt erreicht, das war es jetzt können wir irgendwie weitergehen, sondern ich glaube, das wird ja, wie eine Beziehung eben. Also es ist ja im Kern eine Beziehung zwischen Menschen und eine Beziehung bedeutet dann eben kontinuierliche Arbeit. Und das ist das, worauf wir hinblicken und die Genossenschaft jetzt erstmal als Möglichmacherin dieser gelingenden Beziehung.
Ja, super spannend. Also, weil das war auch immer wieder Thema in den letzten Gesprächen, dass es eigentlich auch für Kooperation halt eine gute Rechtsstruktur braucht. Und es klingt genau nach dem, was ihr da schafft. Also eine Genossenschaft, die auch quasi diese Beziehung ein bisschen institutionalisiert und dass sie nicht nur von persönlicher Nähe abhängt, obwohl das natürlich auch ein wichtiges Element ist.
Absolut.
Mich würde noch interessieren, ob dir spontan so ein Kooperationsmoment aus deinem Arbeitsleben einfällt, der dich so total erfüllt hat.
Was mir sofort in den Kopf kommt, ich habe es eben schon mal ganz kurz angerissen. Einmal im Jahr fährt die Aventur für uns den Kaffee von Mexiko zurück nach Hamburg und wir laden dann unsere Gemeinschaft, also die Gemeinschaft der Konsumierenden ein, als Freiwillige dazuzukommen in den Hamburger Hafen und mit uns gemeinsam den Kaffee aus dem Rumpf der Aventur zu holen. Und das ist wirklich, ja, wie man sich vorstellt, ein bisschen von vor 100 Jahren, dass wirklich der Kaffee Sack für Sack, also es ist Stückgut, also das, was man in den Häfen heute eigentlich gar nicht mehr kennt. Einmal Container, Kran vom Schiff und dann ist der Container an Land. Bei uns ist es anders, also bei uns kommt wirklich Sack für Sack einzeln aus dem Schiff und wird rausgehievt mit einem sehr viel kleineren Kran und einem Netz, sodass man zumindest ein paar gleichzeitig rausholen kann. Aber da ist dann eben immer noch Handarbeit gefragt, die Säcke von A nach B zu wuppen, bis sie dann wirklich auf dem Kai sind und auf der Palette liegen und alles gut ist. Und ja, für mich war ein bezeichnender Kooperationsmoment wirklich das Jahr 2019 muss es gewesen sein, ja, 2019. Also es war noch vor Corona und wir hatten ein großes Entlade-Event und haben wirklich 250 Freiwillige über diesen Tag hinweg dort gehabt, die mit uns gemeinsam in wirklich festlicher Stimmung diesen Kaffee entladen haben. Nicht nur unseren Kaffee, sondern eben auch von Kooperationspartnern, die ebenfalls auf dem Schiff ihre Ware, meistens auch Kaffee oder Kakao, transportieren. Und an diesem Tag, da kam es dann irgendwann dazu, dass wir irgendwann wirklich Zeitdruck hatten, weil es immer wieder regnete und wir nicht mehr weiter entladen konnten und die Luke schließen mussten, weil uns die Ware verkommt, wenn sie nass wird. Und ja, dann hatten wir irgendwann wirklich Zeitdruck nach hinten raus und mussten und hatten Druck vom Lager, dass das Lager bald schließt und wir mussten uns was überlegen. Und es hat nicht mehr gereicht, die kleine Hiefe mit dem Netz vom Boot. Es war klar, das würde nicht reichen. Und was wir dann gemacht haben, ist, neben diesem Entladungsstrang über die Hiefe haben wir noch eine Menschenkette gemacht. Also man kann das bei uns auf dem YouTube-Kanal ganz gut sehen. Muss man mal schauen, Entladung 2019 bei uns bei Taikei Coffee auf dem YouTube-Kanal, da sieht man das. Und das war wirklich ein wunderschöner, beeindruckender Moment, wie wir da als Team, als Gemeinschaft standen von diesen Kooperationspartnern, also nicht nur als Taikei Coffee Gemeinschaft, sondern als Kooperationspartner um diese Aventur herum und eben ja gemeinsam mit den Konsumenten und Konsumentinnen diesen Sack irgendwie von Person zu Person getragen haben und Dutzende, hunderte Säcke quasi auf diesem Weg auf die Kaimauer gebracht haben. Da wurde dieser Kooperationsgedanke wirklich lebendig. Also es gibt bestimmt noch andere, viele andere schöne Momente, aber das war auf jeden Fall ein Highlight.
Ja, super schönes Bild und auch spannend, dass gerade in solchen herausfordernden Situationen dann diese Momente entstehen, die einem irgendwie so das Herz öffnen. Also das erlebe ich immer wieder, dass es genau diese Herausforderung gemeinsam meistern, dann das ist, wo man merkt, so wow, es funktioniert.
Genau. Und am Ende einfach alle ja, sich dann in den Armen liegen, da dass man das Gefühl hat, wirklich was geschafft zu haben und auch wirklich jeder irgendwie Kräfte mobilisiert hat. Unfassbar. Also das war schon sehr, sehr cool.
Ja, cool. Ich würde jetzt gerne nochmal auf das Thema Kooperation über Taikei hinaus schauen. Welche Erfahrungen habt ihr wirklich konkret mit Kooperation mit anderen Unternehmen? Vielleicht auch Konkurrenten oder Unternehmen aus ganz anderen Bereichen?
Genau, also wir kooperieren natürlich auch, also insofern auch mit externen Unternehmen, beispielsweise die Timber Coast Reederei, mit der wir eng zusammenarbeiten, die absolut elementarer Bestandteil unserer Wertschöpfungskette ist durch dieses Segelschiff. Mit denen kooperieren wir zusammen oder auch mit unserem Röster. Wir sind auf deutscher Seite momentan eben auch in einer Lohnröstung. Wir haben jetzt nicht einen eigenen Röster im Team, sondern haben ein externes Unternehmen damit beauftragt und genau kooperieren seit mehreren Jahren erfolgreich mit beispielsweise diesen beiden Unternehmen und machen da durchweg positive Erfahrungen. Also beispielsweise jetzt bei Timber Coast wurden sich in der Vergangenheit einfach schon sehr viele wichtige Kontakte dann einfach weitergeleitet. Okay, damit also uns erreicht irgendwas und dann denken wir, nee, das passt eigentlich eher zur Timber Coast und spielen das weiter. Und jetzt ein gutes Beispiel für dieses Jahr, jetzt hat die Timber Coast durch diesen Kontakt, den wir weitergespielt haben, einen großen Frachtpartner noch dazu bekommen, der sehr viel Tonnen jetzt transportieren lässt, jetzt gerade ab Oktober bis Januar in dem Zeitraum. Und genau gleichermaßen eben andersrum profitieren wir sehr von dem sehr, sehr guten Storytelling der Timber Coast Reederei, die es wirklich verstanden haben, diese Geschichte des Frachtsegelns nach vorne zu stellen und stark zu machen, populär zu machen, was ja für uns dann natürlich auch, wie wir in den letzten Jahren immer gemerkt haben, ja, echt, echt positiv sich ausgewirkt hat, auch wenn das Segeln für uns eigentlich eher ein i-Tüpfelchen ist und es wirklich eher um dieses Zusammenarbeiten und die solidarische Landwirtschaft geht, so ist das für viele Leute doch einfach ein Argument, Teig Kaffee zu trinken, weil der Kaffee ist gesegelt und da hat die Timber Coast durch ihr gutes Storytelling große Anteile dran. Mhm. Und eben auch genau auf unseren Röster, Docklands Coffee heißt dieses Unternehmen. Und da arbeiten wir jetzt seit mehreren Jahren sehr gut mit Heiko zusammen. Und er ist auch sehr aufgeschlossen, gerade weil er auch diese Idee unterstützen möchte. Also die Idee genau leuchtete ihm von Anfang an ein. Und es hat ihm Spaß gemacht, Teil davon zu sein. Und eigentlich haben wir da in diesen engen Beziehungen immer gute Erfahrungen gemacht bisher und war meistens von sehr viel Leichtigkeit auch getragen.
Mhm. Ja, super spannend. Gibt es noch Verbindungen zu Unternehmen, die jetzt nicht Teil eurer Wertschöpfungskette sind? Wo du sagst, da gibt es Kooperationen oder Potenziale?
Also wir haben eine lockere Partnerschaft. Ich weiß nicht, ob es eine Kooperation ist, weil es kein erklärtes gemeinsames Ziel gibt. Wobei zum Beispiel jetzt auf diese Entladungspartner schauend, die alle zusammen auf der Aventur ihre Waren transportieren. Wir kooperieren, um das Entlade-Event jedes Jahr zu gestalten. Wir kooperieren, um Frachtsegelschifffahrt gemeinsam nach vorne zu bringen. Also insofern sind wir da auf jeden Fall mit anderen Organisationen, Unternehmen verpartnert. Ich zähle sie jetzt mal lieber nicht auf, damit ich der Gefahr entgehe, da eins zu unterschlagen.
Wie viele sind das?
Ich glaube, wir sind meistens so um die 10 Frachtpartnerinnen, die mit unterschiedlichen Quantitäten auf dem Schiff dann vertreten sind. Also mit 15 Tonnen, manche mit ein paar Säcken, 30 oder 60 Kilo, also ganz unterschiedlich. Aber alle motiviert und engagiert eben für diese Sache. Und da spielt es eigentlich keine Rolle, wer da jetzt welches Volumen auf dem Schiff hat. Und in dieser Kooperation, in dieser Planung geht es dann auch nicht darum, ach, was willst du, kleiner Fisch, du hast 60 Kilo auf dem Boot, du hast hier gar nichts zu sagen. Also das ist da kein Satz, der da fallen würde. Und da hat jeder eine Stimme und wir planen das Event zusammen. Und es ist immer, ja, doch da kann man auch von einer gelingenden Kooperation auf jeden Fall sprechen.
Ja, super spannend. Und von welchen Unternehmen würdest du gerne mal was lernen und was würdest du von ihnen lernen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ja, ich blicke schon auf größere Strukturen, manchmal mit Respekt, wie man es schaffen kann, in der großen Struktur wirklich alle Mitarbeitenden mitzuziehen. Also beispielsweise als ein Beispiel Patagonia, was eine Riesenstruktur ist. Und man kann davon großen Strukturen halten, was man möchte. Also ich glaube, Patagonia schafft es wirklich als große Firmenstruktur, als Global Player extrem gut, vielleicht sogar besser als jede andere Firma. Ich glaube, fast jede Mitarbeiterin und Mitarbeiter mitzureißen mit der eigenen Philosophie. Und das finde ich sehr beeindruckend. Also wie man es in großen Strukturen schaffen kann, effektiv und effizient zu arbeiten, gleichzeitig aber nicht die Werte unter den Teppich zu kehren. Das finde ich sehr beeindruckend. Und genau, da sind wir bei weitem noch nicht. Ich glaube, für uns fällt es relativ leicht, allen Mitarbeitenden diese Werte einzubläuen, weil wir noch sehr wenig Leute sind. Aber genau, während wir wachsen, möchte ich mir das auf jeden Fall abschauen und beibehalten, dass auch wir das schaffen, dass die Werte das sind, was immer im Fokus bleibt.
Wie viele Leute seid ihr gerade?
Wir sind, das ist schwer zu sagen. Also wir haben im deutschen Team sind wir aktuell 5 Personen, auf lateinamerikanischer Seite 2 Personen. Also David und Anna, die Abläufe koordinieren, 10 Landwirte und Landwirtinnen, mit denen wir konkret zusammenarbeiten. Und in der Schweiz sind es 3 Leute im Vorstand, aber ein größerer Verein von 5 bis 6 Personen. Also ein größerer Verein, ist ein kleiner Verein. Also 3 Leute im Vorstand und dann noch 2, 3 Leute, die da jetzt unterstützend tätig sind. Also noch eine sehr kleine Struktur und auch nicht alle im hauptamtlichen Bereich. Jetzt beispielsweise in der Schweiz ist da sehr viel Ehrenamt dabei.
Ja, cool, super spannend. Es gibt mir auch noch mal ein bisschen besseres Bild, wer da dahinter steckt. Ich finde es auf jeden Fall eine ganz grandiose Idee und ich hoffe, ihr werdet größer werden und eure Werte beibehalten und noch mehr Menschen werden solchen Kaffee konsumieren können. Genau, ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Abschluss. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen visionär in die Zukunft schauen. Und wenn du dir jetzt die Wirtschaft der Zukunft vorstellst, welche Rolle spielt darin Kooperation und was muss da eigentlich noch entstehen in Wirtschaftsstrukturen?
Ja, wenn ich in die Zukunft schaue, dann müssen wir es wirklich verstanden haben, dann müssen wir wirklich dieses Credo des Konkurrenzdenkens abgeschafft haben. Also wir müssen, und ich glaube, also die Dringlichkeit der Zeit ist fast allen offenbar mittlerweile, dass wir jetzt Stellschrauben ändern müssen. Ansonsten, ansonsten ist das Szenario, auf das wir hinaus steuern, kein schönes und kein wünschenswertes, ich glaube, für alle Menschen und Bewohner dieses Planeten. Aber genau, wir Menschen müssen jetzt eben schaffen, dass wir in Kooperation kommen, dass wir unsere wirtschaftlichen Aktivitäten und Interessen aufeinander einstellen und abstimmen, dass wir es schaffen, uns hinter gemeinsamen Zielen zu vereinen und ja, die auch erreichen, dadurch, dass wir da gemeinsam darauf hinstreben. Also wenn ich auf einen Zustand in 10 Jahren blicke, dann sehe ich sehr, sehr viele sehr gut vernetzte Unternehmen, die in einem guten Austausch stehen, wo es gute Foren gibt, wo es gute Netzwerke gibt, in denen man sich regelmäßig austauscht über Herausforderungen, die wahrscheinlich jede Organisation hat oder mal hatte und dann anderen helfen kann. Also dass wir da wirklich eine Peer-to-Peer-Beratungsstruktur schaffen zwischen Organisationen. Also wir sind jetzt gerade nach wie vor im Aufbau und wenn eine große Firma kommt, hey, ihr macht richtig gute Arbeit, wir schicken euch jetzt für 3 Monate jemanden, der bei uns da gute Arbeit geleistet hat im Organisationsaufbau, der für gute Prozesse gesorgt hat, der arbeitet jetzt bei euch einfach mit. Dafür vielleicht kann ja von euch jemand kommen und bei uns 3 Monate Praktikum machen und frisch neue Ideen reintragen, was Nachhaltigkeit angeht, irgendwie eine Qualität, die wir eben haben. Also, dass man mehr von diesem Austausch hat, mehr Flexibilität da reinbringt und weniger verkrustetes Gewinn- und Machtdenken
in Firmen. Ja, cool. Sehr schönes Bild. Ein Peer-to-Peer-Netzwerk der Unternehmen, die sich gegenseitig zu einem höheren Zweck beraten. Vielen Dank dir, Marlon, für diese Einblicke und Ideen und ich gehe ganz inspiriert aus dem Gespräch raus. Danke dir, dass du da warst.
Ja. Vielen Dank für das Einladen und Zuhören.
Das war die Podcast-Folge mit Marlon Rommel von Taikai zum Thema Kooperation im Unternehmen und über das Unternehmen hinaus. Schön, dass ihr dabei wart. Beim nächsten Mal geht es weiter mit spannenden weiteren Einblicken zum Thema Kooperation in und zwischen Unternehmen. Wir freuen uns, wenn du wieder einschaltest. Außerdem freuen wir uns natürlich immer über Feedback und Anregungen auf Social Media. Bis zum nächsten Mal.